Mirar la hora en el reloj o en el móvil.
En el móvil.
La piscina o la playa.
La playa.
Cenar a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche.
Uy, a las 7.
Schnitzel o tapas.
Tapas, top. Ja, ahora sí. Das kam jetzt überraschend.
Ja, ich entschuldige mich ein bisschen für meine Aussprache. Nein, ich hoffe, es war verständlich.
Ganz
ich habe mir Mühe gegeben.
Ganz wunderbar ausgesprochen, sehr verständlich.
Herzlich willkommen zu Feierabendgespräche,
dem Arbeitsalltagspodcast der Wertgarantie Group.
Mit Malicia
und Sebastian.
Heute ist zu Gast Lars Thomas. Du bist seit 2017 in der Wertgarantie Group.
Richtig, ja.
CEO für unsere Auslandsmarke Garante,
ja.
Für Spanien und Portugal. Richtig. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Super gerne. So, und jetzt müsst ihr mich mal aufklären. Also, worum ging's? Was hast du gefragt?
Ja, unsere klassischen Entweder-Oder-Fragen. Ich habe erstmal gefragt, ob die Uhrzeit von der Armbanduhr gelesen wird oder vom Handy.
Da habe ich gesagt, Handy.
Mhm. Dann habe ich gefragt, lieber ein Schwimmbad oder an den Strand?
Immer an den Strand.
Und wann denn zu Abend gegessen wird? Deutsche 6 Uhr oder dann eher das spanische 22 Uhr?
Na, ich habe mich für den Mittelweg entschieden. Ich habe gesagt, zwischen 7 und 8.
Also ja, das letzte hast du wahrscheinlich verstanden, Schnitzel oder Tapas.
Ja, ja, das ging noch.
Das ging dann, ja.
Ja, cool. Schön, dass du da bist. Du hast
Vielen
uns
Dank.
Auch ein Feierabendgetränk mitgebracht.
Richtig, ja.
Was ist das denn?
Das ist ein schöner grüner Tee aus dem Bremer Teehandelskontor.
Oha, ja. Wie kommst du denn dazu?
Also zum Bremer Teehandelskontor komme ich daher, dass ich Bremer bin. Also gebürtig komme ich aus der schönen Hansestadt, bin da aufgewachsen und grünen Tee trinke ich so gerne, eigentlich so meistens immer so ab 1 Uhr mittags. Also okay. Zwischen 8 und 1 trinke ich immer Kaffee und dann wechsle ich danach dann so ab 1 Uhr, switche ich dann so zum grünen Tee dann über.
Okay, cool. Dann würde ich sagen, probieren wir den einfach mal.
Sehr gerne.
So.
Ja, dann
auf die Podcast-Folge.
Cheers. Ja, genau.
Es ist auch das erste Heißgetränk.
Das stimmt.
Oh, ja, ja. Passend, ne?
Und das ist auch heiß.
Mhm.
Aber schon gut trinkbar. Hm.
Ja.
Schon sehr lecker. Riecht. Später
gibt es Feedback. Ich behalte es für mich.
Ja.
So, das Feedback machen wir später. Okay.
Okay.
So, jetzt habe ich so angefangen, schon ein bisschen was von dir zu erzählen. Ergänz das gerne doch mal. Also, wie war dein Weg bisher in der Wertgarantie Group? Wie hast du angefangen? Was
hat dich hierher verschlagen?
Genau, was hat dich hierher
Nach
verschlagen?
Nach Hannover erstmal.
Wie, was hat mich hierher verschlagen? Also, ich habe ja eigentlich ursprünglich, Banker. Also, ich habe ja angefangen, ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer Bank in Hamburg und in Bremen. Und habe danach dann da weitergearbeitet und habe dann BWL studiert. Also habe dann da an der Uni, habe dann meinen Studentenjob gehabt und bin dann bis 2016 bin ich dann da weg, hatte mich dann hier beworben und dann habe ich 2017 am 1. Januar 2017 habe ich dann hier angefangen in Hannover. Und so hat es mich dann hierher verschlagen. Seinerzeit noch als Abteilungsleiter International Projects hieß es damals. Das war so die Abteilung, die damals bestand, die hat so für alle Länder, die damals im Wertgarantie-Kosmos sozusagen Bestand hatten, hat die so die Services erbracht. Also Marketing, Produktmanagement, IT-Anbindung an Windshore etc. Also diesen ganzen Strauß von Dienstleistungen, die man so braucht.
Okay.
Jetzt bist du ja nicht mehr in Hannover, sondern
Richtig.
In Madrid. Wie kam es dazu?
Also die Wertgarantie hat 2014, meine ich, also auch vor meiner Zeit damals noch, hat sie den Aufschlag gemacht in Spanien, hat dann da eine Landesgesellschaft eröffnet, hat dann 4 Jahre das sozusagen über organisches Wachstum in den Markt sozusagen versucht reinzukommen. Das hat so mehr oder minder geklappt und irgendwann bot sich dann die Gelegenheit, Garante zu kaufen. Also Garante, ein selbstständiger Versicherungsmakler, genau in dem Bereich tätig, in dem auch die Wertgarantie damals schon tätig war, also sprich Nische, Technologie für Handys, für Laptops etc. Also das hat Garante schon gemacht und relativ lange dann schon. Die waren seit 2003 am Markt. Relativ kleine Gesellschaft, aber hatte natürlich schon viele gute Kontakte. Der ganze Markt war für Garante natürlich bekannt und Garante hatte auch schon als Marke einen guten Namen. So, und da bot sich dann die Gelegenheit, Garante zu akquirieren, weil die damaligen Eigentümer auch keinen Nachfolger fanden und auch verkaufen wollten. Die sind dann auch in Rente gegangen. Und so hat Wertgarantie 2018, war das im Februar oder März, wurden die Verträge unterschrieben, wenn ich recht erinnere, wurde die Garante gekauft.
Ich möchte nochmal, bevor wir jetzt deinen ganzen Werdegang auch bei der Wertgarantie Group mit beschreiben und ein bisschen auch zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Märkte einfach sprechen, ja, würde es mich nochmal brennend interessieren, wer bist du denn eigentlich im Feierabend? Was beschäftigt dich denn eigentlich als Mensch so? Also was macht dich aus, wenn du jetzt gerade nicht arbeitest? Oh, Entschuldigung. So.
Was macht mich aus als Mensch, wenn ich im Feierabend bin? Also ich bin relativ sehr aktiv. Also Madrid, muss man sagen, bietet da natürlich auch sehr, sehr viel. Also kulturell extrem viel, ob das Theater sind oder sonstige Veranstaltungen, Open Air. Also ich bin viel auf Veranstaltungen unterwegs, mit meiner Freundin, mit Freunden zusammen, je nachdem. Also wir sind da viel unterwegs. Ansonsten mache ich sehr, sehr viel Sport. Ich bin begeisterter Skifahrer. Das mache ich natürlich jetzt nicht immer unbedingt im Feierabend.
Ja. Ja, und auch wahrscheinlich nicht unbedingt in Madrid, oder doch?
Madrid kann man tatsächlich auch Skifahren. So, wenn man so eine Stunde fährt, dann kommt man schon direkt ins erste Skigebiet, das allerdings nicht sehr hoch ist. Aber da gibt es eins. Und es gibt, das weiß man eigentlich gar nicht so. Also viele Leute wissen das gar nicht, dass Madrid nach der Schweiz das bergigste Land Kontinentaleuropas ist. Also gibt es dementsprechend auch sehr, sehr viele Skigebiete in Madrid, in Spanien. Also Sierra Nevada ist sehr, sehr groß. In der Nähe von Granada ist vielleicht bekannt. Da kann man, ich glaube, da gibt es, bin ich ganz sicher, 100, 120 Kilometer Skipisten. Also wir haben tatsächlich Partner. Ein großer Partner von uns, der auch schon lange bei uns ist. Die waren auch schon mal hier in Hannover eingeladen. Und der fährt im April morgens zum Skifahren, samstags oder sonntags. Und fährt dann nachmittags dann runter an den Strand.
Ach krass.
Also so geht. Also es ist tatsächlich möglich. Also das wusste
coole
ich auch
Kombination. Ja.
Also wusstest du das?
Nee, wusste ich auch nicht.
In Spanien hätte ich jetzt irgendwie gar nicht verknüpft.
Ich bin ja jetzt seit 2 Jahren am Skifahren, aber ich habe jetzt auch Spanien und Skifahren
sehr, sehr
war noch nicht verknüpft. Ja.
Ja. Ja, also Barcelona, in der Nähe von Barcelona, sehr, sehr Andorra, sehr bekannt, ja, auch für Skifahren. Mhm. Dann gibt es noch Baqueira, das ist so ein bisschen weiter im so Norden auch so. Da kann man sehr, sehr gut Skifahren. Okay. Es gibt da viele Angebote.
Also Skifahren und Strand im Feierabend.
Richtig.
Eine großartige Kombi. Das, genau, das ist cool.
Okay. Ansonsten Kiten mache ich auch. Mhm. Also bin ich sehr, sehr, bin ich auch begeistert. Mache ich jetzt, habe ich auch so für mich entdeckt seit ein paar Jahren. Habe ich angefangen in Portugal das zu machen und setze das jetzt in Spanien fort. In Spanien gibt es ja Tarifa. Tarifa ist ja das größte, ist vielleicht auch bekannt, ist ja so das größte oder wichtigste Gebiet für Kite und Windsurfer in ganz Europa. Also auch weltweit eines, ja, der bekanntesten. Ja. Das sind so die.
Das klingt nach einer sehr guten Kombi.
Ja, ja. So.
Aber noch einmal wieder zurück zu uns, ja, und der Wertgarantie Group. Ja. Okay, du hast dann bei uns angefangen. Wie war da so dein Werdegang? Du bist ja jetzt mittlerweile CEO. Nimm uns da noch mal ein bisschen mit, wie sich das entwickelt hat.
Ich habe angefangen mit einem Team, da wir waren zu viert. Das war auch relativ bunt gemischt. Also es waren, wie gesagt, jeder hatte so seine Zuständigkeit für den österreichischen Markt, für Holland hatten wir jemanden und auch für damals noch für Frankreich. Und das haben wir so aufgebaut. Ne? Also wir haben dann neue Produkte imitiert, Marketingdienstleistungen erbracht, jeder Art, was weiß ich, wenn Werbeaktionen gestartet werden mussten für neue Produkte, die in den Markt gebracht wurden, wo auch immer Anbindungen, ja, wenn neue Produkte dann gelauncht wurden, das musste ja dann auch gemacht werden. IT ist ja auch ein hochkomplexes Thema, bedeutet dann auch eine entsprechende Anbindung. Und das sind alles Dinge, die wir gemacht haben. Das habe ich damals sozusagen übernommen und habe das dann erweitert. Und das waren so die ersten 2 Jahre, die, oder nicht ganz, ja, doch so, doch, 22 Monate waren es, ja.
Aber das alles dann auch noch aus Hannover aus,
ja, genau,
ne?
Genau, okay. Also mit Reisetätigkeiten auch verbunden in die einzelnen Länder, also nach Holland oder nach Österreich oder auch mal nach Spanien damals ja schon. Das gehörte schon damals mit dazu, ja. Entweder allein oder mit dem Team oder mit jemandem vom Team. Das war so das, was wir gemacht haben. Also wir haben uns immer mit den ganzen Landesgesellschaften abgestimmt, getroffen mit den Verantwortlichen und haben das dann umgesetzt.
Okay. Ja, und dann ging es ja für dich dann auch richtig nach Spanien.
Genau.
Wie hast du das erlebt? Wie waren so die ersten Monate für dich dort vor Ort?
Das war eigentlich ganz witzig, weil damals war es dann so, also als die Garante gekauft wurde, sollte so mal diese ganze Integration, das ist ja immer auch ein schwieriger Punkt für sich, wenn man ein Unternehmen kauft, selbst wenn es ein kleines Unternehmen ist, hat das ja auch eine eigene, sage ich mal, DNA. So, und das muss dann ja auch erstmal an die neue DNA der neuen führenden Gesellschaft, in dem Fall der Wertgarantie, angepasst werden. So. Und das war erst, wurde das sozusagen remote gemacht. Das heißt also, wir sind da immer hingefahren. Der damalige Bereichsleiter ist auch viel da gewesen, der das ganze Thema auch begleitet hat. Und dann irgendwann kam die Erkenntnis, dass das so in der Form nicht funktioniert. Mhm. Ja, weil man braucht jemanden vor Ort, der auch Hannover kennt, der auch unsere Prioritäten kennt, der auch weiß, wie unsere Produkte funktionieren, wie unsere Systeme funktionieren, um auch, sage ich mal, diese Chancen auch zu nutzen, weil das ist ja auch ein enormes Potenzial. was sich auch durch diesen Kauf auch dann ergeben hat. Und dann war es so, dass ich dann mit meinem damaligen Vorstand, der mich eingestellt hatte, 2016 saßen wir zusammen im Büro. Und ich erinnere das noch relativ genau, das war hier auf der 4. Etage auch. Ne? Mhm. Und der sagte dann, du, wir haben uns das so überlegt. Und ich hatte einen Urlaub gebucht nach Südkorea. Und da bin ich dann, also glaube ich, 3 Tage später hingeflogen, also bis Weihnachten. Dann kam ich dann Weihnachten wieder zurück. Und dann sagte er zu mir, du, überleg dir das nochmal. Vielleicht wäre das ja was für dich, dass du da hingehst, dass du da machst. Aber er sagte auch so, ey, aber no pressure. Also mach da, überleg dir das, lass dir das durch den Kopf gehen und dann fließt jetzt erstmal in Urlaub und dann verbringst du Weihnachten mit der Familie, feierst Silvester und dann sehen wir uns dann irgendwann Anfang Januar wieder und dann sagst du mir, ob du das machen willst oder nicht. Und da habe ich ihn angeguckt und habe zu ihm gesagt, ich mach das.
Sofort?
Ja. Und dann, also, und er kommt mir und sagte, ja, aber das ist jetzt schon ein Sprung, ne? Also überleg dir das noch. Ich sag, du, ich brauche mir das nicht zu überlegen, ich mach das.
Ach, okay.
Und er sagt, okay, alles klar. So, und dann einen schönen Urlaub. Dann bin ich dann nach Asien geflogen, bin dann wieder zurückgekommen. Und ich saß Anfang Januar dann schon im Flieger und habe dann schon mir Wohnungen angeguckt. Mhm. 2 Tage waren das, glaube ich, oder 1-2 Tage. Kam dann wieder und Mitte Februar hatte ich dann schon die Koffer gepackt und war schon da.
Also Schlag auf Schlag, super schnell.
Innerhalb von 6 Wochen, also ich glaube ja knapp 6 Wochen, hat das Ganze gedauert.
Und also du warst natürlich auch vorher öfter mal in Spanien, aber so diese Kultur, die dann jetzt mit dem Umzug auch verbunden ist oder dieser Kulturwandel, wie hast du den erlebt?
Das war für mich nicht so fremd, weil ich hatte vorher auch schon mal in Spanien gelebt.
Ah, okay. Ja, die also, Info hatte mir noch gefehlt. Ja, ja. Erleuchte uns ein bisschen. Wie kam das denn?
Das war auch ganz witzig. Also ich hatte Abi gemacht und damals machte man ja noch Zivildienst. Das war ja so, das war schon ein paar Jahre her. Und hatte dann auch über Leute, die ich kennengelernt hatte, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, vor der Ausbildung noch, weil ich hatte nur ein paar Monate Zeit, nach Barcelona zu gehen und da zu jobben. Und dann bin ich dann nach Barcelona gezogen. Das war auch relativ spontan. Ich bin erstmal für ein Interview dahin geflogen und habe dann aber relativ schnell einen Job gefunden innerhalb von 2 Tagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich einfach hier und fahre dann mal 3 Wochen, 4 Wochen später nach Hause und hole mir noch mal so ein bisschen mehr, ein paar Klamotten noch. Und dann bin ich dann da geblieben und habe dann von März bis Juli habe ich in der Nähe von Barcelona gearbeitet. Bei einer großen Weinfirma. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber vielleicht wissen so die Kenner wissen, um wen es sich handelt. Das Symbol mit den 3 Türmen. Mhm. Und habe dann da gearbeitet und das war eine schöne Sache. Und so hatte ich dann auch mal so den ersten längeren Aufenthalt in Spanien. Okay. Das war mit 20 war das.
Also war es dir nicht fremd, dann zu sagen, hey, ich ziehe nach Spanien, weil du dir das einfach gut vorstellen konntest?
Ja, also ich hatte ja auch vorher schon in Chile gelebt, also mit 17. Und deshalb, sage ich mal so, das ganze Thema Ausland war für mich jetzt nicht unbedingt fremd. Ja. Und dementsprechend hatte ich nicht so diese Hürde.
Cool. Also Hut ab. Ich glaube, ich hätte das nicht so gekonnt, aber schön, wenn du das so kannst.
Ja, doch.
Finde ich gut. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen auch in dieses ganze Marktthema mit einsteigen. Ja. Deutschland ist ja relativ versicherungstechnisch geprägt, möchte ich es jetzt mal nennen.
Ja.
Wie verhält sich denn ein Versicherungsprodukt in Spanien zum Beispiel? Also ist das so üblich, dass man Versicherungen mit abschließt? Also klar, Garante gab es dann schon, aber funktioniert das Produkt genauso wie auch hier in Deutschland oder ist es grundsätzlich anders?
Also man muss schon sagen, dass der Spanier nicht so versicherungsaffin ist wie der Deutsche. In Deutschland wundert man sich ja manchmal darüber, was es eigentlich alles so gibt an Versicherungen. Also es gibt ja wirklich allerlei Versicherungen. In Spanien ist es so, dass viele Leute sehr wenige Versicherungen haben, also die notwendigen Versicherungen, eine Hausratversicherung, meinetwegen auch eine Autoversicherung, weil das auch so ja gesetzlich einfach auch festgelegt ist. Das sind die Versicherungen, die man hat. Aber es herrscht auch ein gewisses Misstrauen gegenüber Versicherungen. Ne? Also Versicherungen haben auch so ein bisschen so den Ruf, dass man seine Prämien zahlt und wenn es dann mal zum Schadenfall kommt, dann der Versicherer auch gerne aufs Kleingedruckte hinweist und dann der Schaden nicht reguliert wird oder nur teilreguliert wird. Ist uns tatsächlich auch schon passiert bei einem Wasserschaden im Büro. Da laufen wir heute noch der Zahlung hinterher. Also da merkt man schon teilweise, dass da ein gewisses Misstrauen auch vorhanden ist und dass der Spanier nicht so affin ist Versicherungen gegenüber. Das kann man schon so sagen, ja.
Das sind ja dann irgendwie andere Kundenerwartungen oder man muss auch ganz anders sensibilisieren. Wie geht ihr denn da vor, um die Kunden zu erreichen oder deren Bedürfnisse und auch deren Sorge oder auch nicht Abwehrhaltung, aber erstmal deren Skepsis vielleicht gegenüber dem Thema Versicherung zu lösen.
Also was extrem wichtig ist, ist halt, dass der Service sehr, sehr gut sein muss. Also bei uns ist es so, wir legen extrem viel Wert auf, wie hier natürlich in Hannover auch, auf eine schnelle, extrem schnelle Abwicklung von Schäden und auch auf eine schnelle Erreichbarkeit oder hohe Erreichbarkeit. Also bei uns ist es so, wir haben eine Erreichbarkeit von 94%. Das heißt also, wenn jetzt von 10 Kunden, die anrufen, 9,4 Kunden werden sofort bedient. Ne? Also das schafft natürlich schon mal Vertrauen. Bei uns ist es ja auch so, wir verkaufen ja auch Versicherungen im Wege B2B2C, das heißt also über unsere Partner. Und da ist es ja so, dass wir auch die Partner sehr, sehr gut schulen, dass die Partner auch genau das Produkt auch gut erklären können, auch vermitteln können, worin der Mehrwert auch besteht, wenn man eine Versicherung abschließt. Und wenn es dann zum Schadenfall kommt, weil das ist ja am Ende das Versprechen, was man dann als Versicherer einlösen muss, dann sind wir da. So, und mittlerweile, da wir auch die Systeme nutzen, die es auch in Hannover gibt, also zum Beispiel Titan, da sind wir natürlich auch sehr digital unterwegs, können dann auch Schäden im Zweifel sehr, sehr schnell abwickeln. Wenn dann alle Unterlagen vorliegen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind es weniger als 24 Stunden, teilweise 12, in denen wir Schäden abwickeln können. Das schafft Vertrauen.
Ja, absolut. Ja,
in die Marke.
Mit was für einer Manpower schafft ihr das denn? Also wie viele seid ihr denn?
Wir sind jetzt 23 Personen in Spanien. Wir haben einen Kollegen ja noch, da kommen wir vielleicht noch später dazu, in Portugal, der Vertriebsdirektor ist in Portugal. Und dann haben wir noch unser Team hier in Deutschland, das ganze Thema Business Development macht, also die ja für uns die Produkte vorbereiten, technische Anbindung machen und so weiter. Ja.
Wie viele sind das dann hier, die euch mit unterstützen?
Mit sind insgesamt 5 noch dazu. Also wir sind so knapp, ich sag mal roundabout, wenn wir jetzt mal sagen, sind wir etwas weniger als 30 Personen für die 3 Märkte, beziehungsweise für die 2 Märkte.
Wie hat sich denn der Markt in den letzten Jahren mitentwickelt? Also wir haben in einer der Podcast-Folgen, greifen wir das Thema auch gerade für den deutschen Markt zum Beispiel mit auf. Wie sieht das denn in Spanien aus?
Also der Markt für uns hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das kann man wohl so sagen. Als wir 2019 anfingen, hatten wir keine Kunden. Also wir mussten ja, das war ja sozusagen Aufbauarbeit, die wir da leisten mussten. Sicherlich hatten wir mit Garante schon ja eine Präsenz, die aber nicht unbedingt in dem Segment unterwegs war, so stark, in dem wir mittlerweile unterwegs waren, also sprich Endkunden. Also Garante war auch sehr, sehr stark auf den Bereich B2B fokussiert, also sprich Firmenkunden, das machen wir mittlerweile auch. Mhm. Das haben wir auch für die, sagen wir mal, als Novum eigentlich auch aufgebaut für die Wertgarantie. Das kommt noch dazu. Und der Markt an sich hat sich gut entwickelt. Also wir haben 2019 angefangen mit keinen Kunden im Prinzip, bis auf ein paar Online-Kunden, die wir hatten. Und mittlerweile haben wir 220.000 Kunden. Also das hat sich in der Zeit schon recht gut entwickelt, ja.
Gut ab.
Und in den angebotenen Produkten hat sich das auch weiterentwickelt? Ist da vielleicht auch eine großen Unterschied zwischen den Produkten, die auf dem deutschen Markt angeboten werden, oder ist es sehr ähnlich?
Also die Produkte an sich sind gar nicht so unterschiedlich, weil die Leistungen, die jetzt erbracht werden müssen, also ich sage mal so, ein Displayschaden ist in Spanien genauso ein Displayschaden wie auch in Deutschland. Also die Erwartung des Kunden ist, dass der Schaden dann abgewickelt wird und schnell behoben wird, dass es repariert wird. Und diese Erwartung ist identisch. Ne? Also von daher sind die Produkte in Teilen, insbesondere im Bereich Endkunden, sind die eigentlich relativ identisch, ja. Also wir sind ja auch mit einem Produkt, was ja quasi das Komplettschutz-Äquivalent ist in Deutschland, sind wir auch in Spanien im Markt. Ne? Und das unterscheidet sich nicht so stark.
Und wie ist das in Portugal, um jetzt mal den Schwenk zu machen? Ich habe zwar noch auch eine Spanien-bezogene Frage, aber wie ist denn das in Portugal?
Ja, also in Portugal ist es genauso wie in Spanien. Also auch da sind die Produkte, auch da sind wir mit einem portugiesischen Komplettschutz sind wir in den Markt gekommen. Und auch das Produkt unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von unseren Produkten in Spanien.
Ja. Und das wird aber auch genauso gut angenommen? Oder gibt es da nochmal ganz andere Herausforderungen zwischen dem spanischen und dem portugiesischen Markt?
Also im portugiesischen Markt, das sehen wir jetzt, weil wir sind jetzt ja gerade erst in der Aufbauarbeit, sehen wir, dass die Skepsis auch gegenüber Produkten ist etwas höher. Also der Portugiese ist an sich, ich sag mal, ein bisschen vorsichtiger, vergleicht sehr, sehr viel, fragt sehr, sehr viel nach. Wir sind jetzt in mehreren Ausschreibungen zum Beispiel drin. Und ich habe es noch nie erlebt, dass man in einer Ausschreibung 15 Mal das Produkt neu kalkulieren muss. Also wir haben, und dann ist es dann so, wir sind gerade zum Beispiel mit einer Optikerkette sind wir gerade im sehr engen Gespräch, da wollen wir zum Abschluss kommen. Und da ist es dann so, dass die Zentrale das Produkt mit uns insgesamt, glaube ich, die Verantwortlichen 10 Mal neu kalkuliert haben es dann nochmal ihren Händlern vorgestellt. Die Händler haben natürlich dann auch nochmal wieder ihre Ideen und wollen es jetzt nochmal wieder modifizieren. Und da sehen wir, dass es in Spanien schneller geht. Also da dreht man dann vielleicht 3 Runden, hat vielleicht 3 oder 4 Termine. Aber irgendwann ist es dann so, dass der in Spanien auch gesagt, okay, das passt für uns. Oder es passt eben auch nicht. Mhm. Aber das ist, da hat man, sage ich mal, in Portugal dann schon etwas längere Fristen. Ja.
Das klingt ja fast wie in Deutschland.
Ja, ich sehe gewisse Ansätze. Ja.
Ja. Spannend. Aber wie kam es denn noch zu dem Schritt, okay, jetzt auch noch auf dem portugiesischen Markt?
Also das war eigentlich ein relativ logischer Schritt, weil es ist schon so, dass wir auch gewisse, also auch Unternehmen haben, die auch entweder selber Präsenz auch in Portugal auch haben, wie zum Beispiel Miele, mit denen wir auch in Deutschland gut zusammenarbeiten, in Spanien arbeiten wir auch mit Miele zusammen seit 3 Jahren und in Portugal wollten wir dann auch in den Markt rein und wollen natürlich der Dienstleister sein, der auch für diese großen, wichtigen Partner für uns in allen Ländern auch das ermöglicht, die Produkte zu vertreiben. Und so kam das her.
Vielleicht noch mal eine Frage darüber hinaus. Jetzt waren wir viel bei Spanien, Portugal. In welchen Ländern ist denn die Wertgarantie noch vertreten? Vielleicht noch mal für die Hörenden, dass sie noch mal so einen Einblick bekommen. Okay, das Unternehmen ist doch noch viel internationaler als vielleicht gedacht.
Ja, also wir sind natürlich neben unserem Hauptmarkt Deutschland sind wir tätig in Österreich. Wir sind tätig in Holland, in den Niederlanden. Wir sind in Belgien tätig. Wir sind in Frankreich tätig mit einer eigenen Gesellschaft. In Luxemburg auch. Über die französische Gesellschaft, in Spanien und in Portugal mittlerweile. Das sind unsere Märkte.
Okay. Und das Thema Arbeitskultur, finde ich, ist immer ein ganz besonders spannendes.
Ja.
Wir haben hier eine feste Arbeitskultur, die wir auch sehr schätzen. Wie sieht denn das in Spanien und Portugal damit aus? Also gibt es da große Unterschiede? Wie ist das Arbeiten da?
Also das Arbeiten macht ja sehr viel Spaß. Also wir sind auch ein sehr, sehr internationales Team, muss man sagen. Ja. Wir haben insgesamt mit den knapp 30 Leuten haben wir 10 Nationalitäten. Das macht das Ganze natürlich relativ bunt.
Wie verständigt ihr euch?
Wollte ich auch gerade fragen, welche Sprache?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich kann es ja mal, ich möchte jetzt keine Fehler machen, ich kann es ja mal auflisten. Also wir haben Venezuela, Peru, Ecuador, Kolumbien, Brasilien, USA, Deutschland, Spanien, Portugal, Tschechien haben wir auch jetzt jemanden, einen Programmierer. Entweder auf Englisch, auf Spanisch, auf Deutsch. Ich rede, also ich habe ja auch in Brasilien gelebt. Ich rede mit meinen Kollegen, also unser IT-Leiter zum Beispiel ist Brasilianer, dem rede ich Portugiesisch. Mit unseren anderen Kollegen rede ich entweder Deutsch oder Spanisch. Oder ja, je nachdem.
Wie viele Sprachen sprichst du denn?
4.
4, okay.
Also, ja, also ich habe auch mal eine Zeit noch mal in China gelebt.
Ja.
Habe da auch mal ein bisschen Chinesisch gelernt, aber das ist mittlerweile, reicht das noch für die Restaurantbestellung.
Wahnsinn.
Schon ein bisschen länger her.
Ja, Wahnsinn, ja.
Schon ein bisschen länger her.
Okay. Und noch mal so zum Arbeitsalltag mit zurück. Ja. Worunter oder was ist denn das größte Merkmal, worin sich das Arbeiten hier vielleicht aus Deutschland und jetzt in Spanien mit unterscheidet?
Das ist vielleicht ein bisschen lauter bei uns. Ja.
Okay. Ein bisschen temperamentvoller.
Ja, also es ist, also wir können natürlich alle ruhig arbeiten und müssen dann aber manchmal vielleicht ein bisschen auf die Lautstärke achten, weil es wird natürlich dann auch viel gesprochen, aber wir haben ja auch unsere Räume, unsere Küche, unsere Terrasse etc., also für den Austausch auch da. Also es ist eine sehr, sehr lebhafte Stimmung, würde ich möchtest du sagen.
Ja. Okay. Und konntest du denn was mitnehmen, wo du sagst, ah Mensch, das habe ich noch aus Hannover, was ich jetzt mitgenommen habe?
In Bezug auf die Prozesse hier aus Hannover?
Oder auf die Unternehmenskultur?
Ja, also wir haben viele Dinge eingeführt, die es ja in Hannover auch schon mittlerweile oder auch schon lange gibt. Also was weiß ich, ob das jetzt unsere Sozialleistungen sind, die wir übertragen haben. Wir haben unser Mission Statement, Code of Conduct, das haben wir alles auch so entwickelt und das haben wir auch alles viel mit Hannover zusammen gemacht. Ne? Ja. Also man konnte auch viele Dinge, die es hier schon gibt, die auch hier wunderbar funktionieren, da auch in Spanien oder mit respektive Portugal jetzt einsetzen. Und das hat schon dazu geführt, dass unsere Mitarbeiterkultur sich jetzt nicht unbedingt so stark in vielen Bereichen auch gar nicht so stark unterscheidet.
Ja.
Das ist auch sehr spannend, dann einfach die Synergien auch zu nutzen, dann auch mit Hannover. Wie gestaltet ihr sonst so die Zusammenarbeit mit den Teams hier vor Ort, dann primär so online oder?
Ja, also meistens natürlich online, das ist klar. Also wir haben dann, das ist natürlich schon witzig, ne? Also wir haben dann Meetings, da ist dann der Kollege in der Nähe von Lissabon ist dann dabei, dann wir aus Madrid, dann in Hannover und das klappt eigentlich wunderbar. Also da hilft uns natürlich schon Teams oder welches Programm man dann auch immer nutzt, das hilft dann schon sehr weiter. Und ab und zu sind wir natürlich dann auch in Präsenz hier. Die Kollegen von der IT, die auch sage ich mal, auch hier Ansätze haben, auch in der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der IT hier vor Ort. Die waren jetzt im Februar einmal hier. Ich bin öfter hier. Also das, wir haben auch, wir kriegen natürlich auch Besuch aus, aus Hannover. Das gehört auch mit dazu. Ja.
Wie oft bist du dann hier in Hannover?
Ui, das letzte Mal war ich im März hier. Ja. Jetzt im Juni. Das also, kommt immer so ein bisschen drauf an. Nächstes, also jetzt im Juli, Ende Juli bin ich dann auch mal wieder hier. Also es sind immer so Phasen, aber ja, meistens so alle 6 bis 8 Wochen ungefähr ja, einmal her.
Okay. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne Richtung Zukunft gucken, was gibt es denn für Projekte, die bei euch für Garante in nächster Zeit mit anstehen? Also wo geht die Reise hin?
Ja, also verschiedenes. Ne? Also im Bereich IT haben wir jetzt unser neues CRM eingeführt, also Salesforce. Das wird jetzt gerade, sag ich mal, in die Benutzung übertragen. Also das befüllen wir gerade mit Daten, damit das dann auch die Vertriebler nutzen können, also in Portugal und in Spanien. Dann haben wir ein neues Bestandsführungssystem, das gerade bei uns eingesetzt wird. Wir haben ja damals ein Bestandsführungssystem, das es ja schon gab, nur von Garante als Garante akquiriert wurde. Dieses Bestandsführungssystem soll ersetzt werden. Und dieses, da sind wir gerade mit einem Anbieter im engen Austausch und in der Kooperation und werden dieses System ersetzen. Das ist so für die Timeline, das ist so geplant für Oktober, November 2026. Ja, dann ist natürlich oberste Priorität, mit Portugal jetzt nach vorne zu bringen und das auszubauen, da auch die Produkte einzuführen, die wir auch in Spanien schon erfolgreich vertreiben. Das ist dann das Nächste, was wir, oder beziehungsweise es läuft alles parallel. Ja, und ansonsten einfach akquirieren, das Geschäft nach vorne bringen.
Und vielleicht noch, es gibt ja jetzt den einen oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin, die sich vielleicht für einen Schritt ins Ausland interessiert, sagt, ich möchte mal einen Auslandseinsatz machen oder irgendwie international tätig werden. Mhm. Was würdest du denen mitgeben für den Schritt? Warum lohnt es sich, auch mal ins Ausland zu gehen?
Also, es lohnt sich, glaube ich, weil man nirgendwo, also die Lernkurve niemals so steil sein wird wie in einer Umgebung, die man nicht direkt kennt und in der man sich auch erstmal zurechtfinden muss und auch erstmal behaupten muss. Also es ist im Ausland zu sein, und das kann ich, glaube ich, sagen, weil ich habe ja in verschiedenen Ländern gelebt, ist nicht immer so glamourös, wie man sich das vorstellt. Weil es gibt teilweise natürlich auch Herausforderungen, ob das jetzt die Verwaltung ist oder sonstige Dinge oder man muss ja auch vieles neu aufbauen. Ne? Also das ist schon so. Das heißt, man braucht da auch eine gewisse Resilienz. Die baut sich dann aber auch mit der Tätigkeit auf. Man braucht ein festes Ziel und man muss einfach ja eine gewisse Vision, glaube ich, haben, was man auch aus so einem Auslandsaufenthalt auch so ziehen kann und möchte. Also ich muss auch sehr offen sein. Also es gibt natürlich auch, ich habe das auch schon kennengelernt, es gibt auch Expats, die kommen zum Beispiel nach Madrid und die lernen kein Spanisch. Das geht wunderbar, weil man auch in einer Expat-Blase auch wunderbar auch leben kann. Es gibt genügend Veranstaltungen, wo Leute nur Englisch sprechen oder die jeweilige Landessprache. Da muss man dann nicht unbedingt Spanisch lernen, aber da bleiben dann natürlich dann auch wieder viele Türen verschlossen. So, und das heißt, ich glaube, es ist extrem, also es ist das Allerwichtigste, dass man die Sprache lernt, dass man auch mit Leuten auch, oder dass man sich auch Menschen sucht aus den Ländern, aus den Städten, die, die einem auch diese Kultur und dieses Gefühl auch einfach vermitteln können. Weil das ist, das macht es am Ende aus. Und wenn man das geschafft hat, ja, wenn man diese Ansätze hat, wenn man die Sprache spricht, wenn man auch lokale Kontakte geknüpft hat, dann öffnet sich dann auch nochmal ein ganz neuer Horizont, auch in dem Land. Also ich kannte Spanien ja auch schon durch meine Tätigkeit, beziehungsweise weil ich auch damals schon einmal da gelebt habe. Von daher kannte ich die Kultur schon. Aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt etwas mehr als 7 Jahren, in denen ich jetzt wieder in Spanien lebe, dass sich das nochmal deutlich vertieft hat. Und das kommt eben nur über Neugier und über Offenheit. Mhm. Ja.
Wenn sich das jetzt für dich anhört wie, das ist genau richtig und das passt zu mir und ich hätte Lust, die Marken in Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden oder auch Österreich mal zu unterstützen, dann schau doch einfach mal auf unserer Karriere-Website unter wertgarantie-group.com vorbei, denn hier findest du nicht nur die Stellen aus dem deutschen Markt, sondern natürlich auch aus unseren europäischen Märkten. Genau, jetzt haben wir noch das Thema Feedback zum Getränk. Wie findest du es?
Ja, grüner Tee, mein Lieblingstee, also absolutes Top.
Habe ich
Feierabendgetränk für mich, ja. Also wirklich, also super lecker.
Ich finde auch, es war eine hervorragende Wahl. Vielen Dank fürs Mitbringen. Es hat mir auch sehr gut geschmeckt und auch, dass wir noch ein bisschen was haben, um es an anderen Feierabenden mit zu verköstigen.
Hervorragend.
So, dann haben wir jetzt noch zwei kleine Themen. Nämlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns doch auf allen Plattformen, wo ihr diesen Podcast anhören könnt und Benachrichtigungen dazu bekommt. Nämlich auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube und natürlich auf Spotify und Apple Podcast. Also schaut da gerne vorbei, bewertet den Podcast, schickt uns Fragen, wenn ihr Spaß daran habt. Und dann brauchen wir von dir zum Abschluss noch den Feierabendtipp.
Ui, der Feierabendtipp. Sport.
Sport. Sport. Den Kopf freikriegen.
Den Kopf
Sport.
Freikriegen. Und nicht zu lange warten. Nicht nach Hause kommen, erstmal eine halbe Stunde aufs Sofa setzen, sondern direkt nach Hause, ab in die Sportklamotten und raus.
Das ist ein guter Hinweis.
Ja.
Vielen Dank.
Dann vielen Dank auch für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Schön, dass du da warst.
Ich danke euch.
Und jetzt bleibt nur noch eins zu wünschen: einen schönen Feierabend.
Danke.
Danke.
Sehr schön.
Dankeschön.